Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. In dieser Folge geht es um bewusstes Handeln. Und fast jeder spricht ja davon, vom bewussten Handeln, ökologisches Bauen, CO2-Verringerung. Gleichzeitig konsumieren die Menschen immer mehr. Und darüber hat Uwe Bartholomä auch in seinem Bauslam-Beitrag 2015 gesprochen. Und zwar hat er seinen Beitrag betitelt mit Ökobau am Ende. Hallo Uwe.
Hallo.
Du hast ja bei deinem Bauslam-Beitrag ganz nüchtern festgestellt, mit Zahlen belegt, dass wir zwar immer energieeffizienter bauen, aber im Vergleich von vor 40 Jahren sich bei dem Pro-Kopf-Verbrauch wenig verändert hat. Was meinst du denn genau damit?
Ja, vielleicht bevor ich darauf antworte, will ich eigentlich erst nochmal darauf eingehen, auf den Titel, den ich damals beim Bauslam etwas provokativ gewählt habe. Da habe ich ja gesagt, so Ökobau am Ende, ja. Fragezeichen. So ungefähr funktioniert es überhaupt mit der Idee. Ist auch richtig, das Fragezeichen. Heute würde ich es ein bisschen anders bezeichnen. Und zwar, ich würde es wirklich in die Zukunft gerichtet, und zwar mit Öko-Innovation bezeichnen. Ne? Mhm. Es geht um Innovation für die Zukunft. Und da geht es bei mir ums Thema, wie kann man Ökologie und Ökonomie zusammenführen. Das sind eigentlich diese Themen.
Und
wenn man sich mal überlegt, Öko, ne? Öko kommt von Oikos, das ist altgriechisch. Ne? Und das bedeutet die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft. Also das ist der Lebensmittelpunkt. Ne? Mhm. Schon im alten Griechenland war das. Und Ökologie und Ökonomie, die Begriffe sind von dem Oikos abgeleitet, also gehören zusammen. Und das bedeutet für mich, dass wir Ökologie und Ökonomie zusammendenken müssen und zusammenbringen müssen und nicht als eigenständige Dinge betrachten, die irgendwie nicht zusammenpassen.
Genau, weil oft wird das ja eher so als Widerspruch gesehen. Was ökologisch ist, muss ja auch irgendwie teurer sein und so.
Genau, genau. Und das ist, gelinde gesagt, ein Quatsch, ja? Um das mal ganz platt zu sagen. Ökologie und Ökonomie gehören zusammen, weil das unsere Grundlage für uns Menschen ist. Die Erde hat kein Problem. Das Problem haben wir Menschen. Mhm. Ja, also wenn es so geht, wir müssen die Natur schützen. Wir müssen nicht die Natur schützen. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, dann schützen wir den Menschen. Dann geht es darum, dass wir unsere Grundlage schützen, dass wir leben können. Und das wird meistens ein bisschen umgedreht. Ne? Und deswegen habe ich da ein bisschen eine andere Einstellung dazu, was für uns Ökologie und Ökonomie bedeuten kann. Aber vielleicht jetzt zu deiner Frage.
Zurück zu meiner Frage. War mit Ökologie, die Menschen sind ökologischer. Auf jeden Fall hat sich da was in den Köpfen getan. Aber trotzdem, wenn man auf die Zahlen blickt, hat sich wenig verändert, was der Verbrauch betrifft. Und da hast du ja ganz viele Zahlen genannt bezüglich des Wohnraums. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Genau, also das kann ich auch gerade nochmal hier einbringen. Ich habe mich beschäftigt mit der Frage, wie viel Wohnraum braucht ein Mensch? Ne? Und wenn man es mal anschaut, 1950 hatten wir pro Person in Deutschland 14 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Also ist der Durchschnitt. Ne? So, 54 Jahre später, also im Jahre 2004, waren es dann 42 Quadratmeter. Klar, ne? Also durch den Krieg und Entwicklung und ökonomische Entwicklung von Deutschland und haben sich die Ansprüche eben auch verändert und so wurde mehr Wohnraum eben gebaut und auch benötigt. Im Jahre 2014, das sind gerade mal 10 Jahre später, waren wir dann auf 46 Quadratmeter und wenn man das jetzt hochrechnet und wie die Entwicklung sich jetzt ausgeht, ist im Jahr 2030 haben wir ungefähr 56 Quadratmeter pro Person im Durchschnitt. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich im Durchschnitt gerechnet, man muss es auch kritisch natürlich angucken, wir haben ungefähr 50% heute Single-Haushalte, wir haben überproportional ältere Leute, zum Beispiel die in einem Haus wohnen mit 120, 150 Quadratmeter und bloß noch alleine drin wohnen. Mhm. Also wir haben auch ganz viel Leerstand in Deutschland, aber es ist trotzdem enorm, wenn man vorstellt, 56 Quadratmeter pro Person. Das war so mal die Ausgangssituation und die Fragestellung war ja Thema Energie, ja. Was brauchen wir? Und ich bin ja selbst, seit Jahren bin ich damit beschäftigt, mich mit Energie zu beschäftigen. Und da möchte ich doch jetzt auch mal noch mal drauf eingehen. So, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der Wohnraum entsprechend gestiegen ist von 14 Quadratmeter in 2030 dann ungefähr auf 56 Quadratmeter. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist der Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und der ist in den ganzen letzten Jahren stetig nach unten gegangen. Und spannenderweise hat er seinen Knick schon gehabt im Jahre 1970, also vor dem Ölschock 1973, hat man schon erkannt, wir müssen irgendwie Wärmedämmung anbringen, um Energie einzusparen. Und mit dem Ölschock ging es dann rapide nach unten. 1990 bis 2000 war ungefähr dann eine Phase durch die Vereinigung, wo es ungefähr gleich blieb, und dann geht es stetig nach unten. Also wir haben im Jahre 2030 etwa, im Vergleich zu 1970, ungefähr 2/3 weniger Energiebedarf pro Quadratmeter. Das ist ja ein super Ergebnis.
Gutes Ergebnis.
Das ist genau das Thema, um was es eigentlich geht, in der Energie, wenn man ein Haus baut, schon das Haus so zu bauen, dass man möglichst wenig Energie benötigt, um das zu beheizen. Ja? Auf der anderen Seite haben wir aber einen riesen Zuwachs an Wohnfläche pro Person. Und wenn wir jetzt dann anschauen, wie sich das im Jahre 2030 verhält, haben wir es geschafft, im Jahre 2030 pro Person praktisch den Energieverbrauch wieder hergestellt zu haben wie 1970. Also wir haben pro Person effektiv kein besseres Ergebnis. Und deswegen sollte man das auch sich mal bewusst machen, was wir immer mit Energiesparen und Ökologie und diesen ganzen Themen eben da besprechen, sondern man muss auch mal drüber sprechen, wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich statt 56 Quadratmeter habe ich 40 Quadratmeter, ja, dann habe ich eigentlich den größten Energieeinsparverbrauch hinbekommen. Ne?
Ja, aber das zeigt ja sozusagen, die Menschen sind sich schon bewusst ihrer Umwelt und wollen Energie sparen, wollen was Gutes tun und sprechen auch viel darüber. Und es gibt ja auch diesen Begriff CO2-Fußabdruck, der irgendwie vor 50 Jahren unbekannt war, aber jetzt spricht jeder dafür. Man kann sich sozusagen auch freikaufen, indem man Emissionsausgleich zahlt, wenn man ein Flugticket zum Beispiel kauft. Glaubst du, dass die Menschen bewusster handeln wollen? Oder glaubst du eher, die Menschen, denen ist klar, irgendwie man sollte nachhaltiger sein, weniger CO2 verbrauchen, aber trotzdem geht es die eigene Freiheit, der Konsumwille, der Urlaub ist dann doch wichtiger, dass Ökologie zweitrangig ist?
Also ich finde es mit dem CO2-neutral den größten Blödsinn, den es überhaupt gibt. Ja, also man kann ja die Leute schon praktisch verblöden mit dieser ganzen Aktion. Ja? Und das ganze Thema Energie ist natürlich seit den 1970er Jahren, seit dem Ölschock und so weiter, das ist ja in der Gesellschaft, jedes Baby wächst damit auf, du musst Energie sparen. Ja? Von staatlicher Seite wird verordnet Energiesparlampen. Ja? Also das ist ja alles ein Wahnsinn, der da betrieben wird. Und es wird sich aber keine Gedanken gemacht, mal positiv, wie können wir das in der Zukunft machen? Wie können wir Häuser bauen, die Energie erzeugen, ja? Und die nicht Energie benötigen? Wir haben 20.000-fach mehr Energie auf der Welt zur Verfügung, ja, und wahrscheinlich noch mehr, ja, die wir nicht nutzen. Wir müssen neue Technologien entwickeln, wir müssen neue Möglichkeiten entwickeln, und das ist das Thema, um was es eigentlich geht. Und dieses ewige Energiesparen, ja, das ist ein Mantra, was da verbreitet wird, das, was uns überhaupt nicht weiterbringt, das bringt uns keine Zukunft, ja, und die Leute, die kaufen sich dann ein Energiesparauto, ja, und sagen, ja, jetzt mache ich was für die Ökologie. Oder sie kaufen sich jetzt LED-Lampen, dann machen sie sich in ihr Zimmer statt 2 Birnen eben 20 Birnen rein, ja, und dann, weil man braucht ja so wenig Energie, ja. Wenn man das mal beobachtet, was da alles passiert, ja, genau mit den Autos, ne? Wir haben ja gar keinen Effekt, weil jetzt alle sich die großen Jeeps kaufen und großen Autos. So ein Schwachsinn. Ja? Also letztendlich muss man da vollkommen neu denken.
Da Das heißt, es geht auch gar nicht so um, die Zukunft wird besser, wenn wir uns einschränken und verzichten, sondern die Zukunft wird besser, wenn wir was Neues, also wenn wir nach Zukunft denken, wie du gesagt hast, neu denken. Was bedeutet dieses Neudenken und Handeln für das Bauen in der Zukunft? Oder was wird heute schon umgesetzt? Was könnte noch in der Zukunft umgesetzt werden?
Ja, ich denke, wir müssen einfach mal die Zukunft anschauen. Was gehört zum Bauen eigentlich dazu? Und warum bauen wir? Wir bauen, weil wir Menschen eine Behausung benötigen. Das ist eigentlich, ja, so. Da müssen wir mal schauen, was hat denn der Mensch für ein Bedürfnis? Ja? Warum? Was wird ihm eigentlich da angeboten? Was wird ihm da verkauft? Ja? Und natürlich ist es schön, ein 140 Quadratmeter Haus zu verkaufen, statt nur ein 120 Quadratmeter Haus. Ja? Und wenn eben der Quadratmeter 2.500 Euro kostet und ich verkaufe 20 Quadratmeter wenig, dann sind es eben 50.000 Euro. Man muss einfach mal da realistisch rangehen und die Menschen dran heranführen, was sie eigentlich benötigen und wie man das schlau machen kann. Ja, da werden große Häuser gebaut, damit ein riesen Aufwand, einen technischen Aufwand, dass es wenig Energie braucht, statt man vielleicht mal 20 Quadratmeter weniger Haus baut und dann hat man das alles schon erreicht. Das zweite ist dann das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Das ist doch zentral. Ja, die Natur, sprich in Anführungszeichen unsere Umwelt, warum brauchen wir die? Damit wir existieren können. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Sauerstoff, also wir brauchen gute Luft. Ja, wir brauchen gutes Klima und das ist unsere Aufgabenstellung. Ja, wie bringen wir unsere Bedürfnisse, also unsere menschlichen Bedürfnisse eben mit der Natur zusammen, dass die Lebensgrundlage für uns erhalten bleibt. Und daraus folgt dann, wenn wir uns mit Bauen beschäftigen, wir brauchen eine hohe Qualität im Baubereich. Und das ist unser Ziel, das, was wir verfolgen. Um die Bauqualität weiterzuentwickeln, um gute Qualität, um haltbare Qualität. Ja, wir haben heute fast 50% der Wohnungen in Deutschland. Also wir haben ungefähr 40 Millionen Wohnungen in Deutschland und fast 50% haben irgendwo Schimmel in der Wohnung. Das kann nicht sein. Da werden die Kinder krank, das ist ganz schlecht, ja. Da müssen wir ansetzen, wir müssen die Qualität verbessern. Unsere Aufgabenstellung ist, 40 Millionen Häuser oder Wohnungen zu ökologisieren. Das ist unsere Aufgabenstellung. Und letztendlich geht es aber auch durch die veränderte Wohnsituation, das heißt, das Bedürfnis, wie ein Wohnraum aussieht, verändert sich. Wir haben viel mehr Single-Haushalte, 50% Single-Haushalte, wir haben viel mehr ältere Personen. Familien haben ein anderes Bedürfnis. Also wir müssen uns überlegen, neue Konzepte, wie Wohnraum überhaupt gestaltet ist, wie der geplant ist, wie die Grundrisse geplant sind oder wie flexibel die auch verändert werden können. Es gibt da ganz tolle Ideen, auch viele innovative Projekte schon, aber im Großen und Ganzen wird alles sehr traditionell geplant. Ja? Also wenn man heute sieht, wie die Vororte oder solche neue Wohnsiedlungen geplant werden, da ist keine Innovation da.
Und was schätzt du, warum keine Innovation da ist? Weil es einfach funktioniert jetzt? Also es funktioniert noch, die Leute wollen das gleich. Ist es kein Bedarf da? Muss man den Bedarf wecken? Oder wie weckt man jetzt den Bedarf, dass die Leute umdenken wollen?
Bauen ist eine sehr traditionelle Geschichte. Bauen, man baut ja meistens einmal im Leben oder kauft sich einmal im Leben dann eine Wohnung, ist die größte Investition, die man tätigt. Also das ist eine Generationenfrage und das ist nicht so schnell zu ändern. Das heißt, wir haben die Strukturen in den Gemeinden, in den Städten und die Entscheider und die sind halt alle sehr traditionell unterwegs und was oft halt der Fall ist, es fehlt der Mut, etwas zu ändern, etwas neu zu machen. Und das ist unsere Idee, dass hier etwas geschieht, zum Beispiel gerade im Thema Bauen, was ganz wichtig ist, neben Qualität, ist die Gesundheit. Die Wohngesundheit in den Wohnungen. Also sprich die Raumluftqualität.
Und ProKlima, wie du schon gesagt hast, ist ja quasi angetreten oder hat sich entwickelt oder wurde entwickelt, um was zu verändern, unter anderem das Thema Wohngesundheit und Mut. Wofür steht denn noch ProKlima? Wie sehen deine Ansätze aus, um was zu verändern? Wie willst du die Menschen aufrütteln? Weil Bewusstsein schaffen wir wahrscheinlich ein bisschen zu einfach gesagt. Bei dir ist es eher so der Schock, wie du die Menschen schocken willst und aufrütteln willst. Was ist so der Ansatz von dir und von ProKlima?
Ich möchte nicht gern schocken.
Merkt man zwar nicht, aber...
Ich würde das als Irritation bezeichnen. Mhm. Also ich möchte irritieren. Mhm. Und irritieren ist wichtig, das ist der erste Schritt, dass man überhaupt mal nachdenkt. Weil wir werden jeden Tag mit so viel tausend Werbebotschaften und Informationen versorgt. In unserem Gehirn passiert ja schon nichts mehr. Also wie kann man jemand erreichen, dass er überhaupt mal andersrum denkt oder quer denkt oder woanders hin denkt? Ja, und wir haben viele traditionelle Dinge, die uns vermittelt werden und die wir so hinnehmen, ja, es ist so, und dann als gegeben eben, ja, wir können da nichts ändern. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft. Ne? Wir haben Kreislaufwirtschaft, das kennt jeder. Ja, also biologischer Kreislauf, man hat eine Produktion, man hat Naturpflanzenprodukte, mhm. zum Beispiel Hanf, produziert daraus einen Dämmstoff, der wird eingebaut, oder man macht aus Hanf Sitzbezüge, im Autobau und so weiter wird es auch verwendet. Hinterher kann man den wieder als biologischen Nährstoff wieder realisieren, der wird kompostiert, daraus entstehen neue Pflanzen, da hat man einen schönen Kreislauf, mhm. ne? Das ist klar. Gleichzeitig aber gibt es dann auf der anderen Seite den technischen Kreislauf. Ne? Und hier haben wir, nehmen wir mal an, es wird ein Fenster, ein Bauelement produziert, das wird im Haus eingebaut, das wird nach 40 Jahren wieder ausgebaut. Und was passiert heute? Meistens wird es auf Müll geworfen, es wird aber nicht wiederverwendet. Das heißt also, hier geht es um eine Rücknahme von Baumaterialien, die dann wieder auseinandergenommen werden und dass sie praktisch als technischer Nährstoff wiederum der Produktion zugeführt werden können. Ja, das ist auch ein Kreislauf. Und das Problem ist nur, wenn ich im Kreislauf denke, wenn ich so das als Metapher nehme, wenn zum Beispiel so Diskussionen stattfinden, dann sagt dann meistens einer irgendwann mal, wenn das zu lang geht, wir drehen uns im Kreis. Also wenn man immer im Kreis läuft, kann ich eigentlich auch nichts Neues entwickeln. Ja. Ne? So. Und das heißt, wir müssen komplett neue Ansätze machen. Ja? Kreislauf ist gut, aber ist nicht das eine, was wir brauchen. Wir brauchen viel mehr. Neben dem Kreislauf und der Kreislaufwirtschaft, das ist ein ganz wichtiges Thema eben, um die vielen Menschen auf dieser Erde auch richtig zu versorgen, brauchen wir aber auch neue Ideen für das Gemeinwohl, für das Soziale. Ja? Wie funktioniert das Zusammenleben der Menschen? Ja? Und als dritten Faktor brauchen wir eben das Naturthema. Ja? Und wie bringen wir die drei Sachen zusammen? Einerseits die Ökonomie, sprich die Geldwirtschaft, mit dem Gemeinwohl, mit der Natur, mit der Umwelt. Und wenn wir das hinkriegen, dann gibt es so einen Begriff heute, der ist auch schon verbreitet, von der Wiege-zur-Wiege-Kultur, ja? Oder neudeutsch eben Cradle to Cradle ist das eher bekannt. Und dann gibt es also quasi die soziale Verantwortung von Unternehmen, die diese drei Themen miteinander verbinden und dadurch auch wirklich was Neues schaffen und einen Mehrwert für die Gesellschaft.
Und daran arbeitest du sozusagen, indem du auch Vorträge hältst, wie auch mit diesem provokativen Titel Ökobau am Ende?
Zum Teil ja, mache ich, ja, um hier Bewusstsein zu schaffen, um Information zu geben und dann auch eben diese Idee, dass man die Produktqualität wirklich steigern muss, wenn man 100% diese Öko-Effektivität erreicht hat. Also wirklich dann diese drei Komponenten mit einem Produkt oder mit einem System, was ich auf dem Markt vermarkte, das wirklich realisiert habe, dann habe ich die größte Wirkung. Und dann haben wir wirklich was Neues geschaffen und an den Themen arbeiten wir, wie wir neue Ideen, neue Systeme, neue Produkte wirklich so zusammenfügen können, dass wir wirklich den größten Wirkfaktor haben.
Und dabei sagst du ja, was das Schöne daran ist, dass Qualität und Ökonomie und Ökologie sozusagen, dass die drei Sachen umsetzbar sind und sich nicht widersprechen.
Die sind umsetzbar. Ich kann das heute sagen, ja, vor 30 Jahren hatte ich die Idee und habe dafür gekämpft. Dann wurde ich noch ein bisschen ausgelacht, wenn man dann so über Bio, Öko und solche Dinge gesprochen hat. Naja, heute ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt muss man bloß gucken, dass es in die richtige Richtung funktioniert und nicht in Greenwashing endet. Also heute ist ja alles Öko und das ist ein bisschen das Problem. Jedes Kind wächst auf, du bist Öko, wenn du mal Glas und Papier trennst. Und das ist es halt nicht. Ja, also es geht elementar eben weiter.
Okay, dann vielen Dank für das Interview und alle Links dazu finden Sie unter diesem Beitrag.